unser Thema ist ja Engel, okay? Und letzte Woche hab ich versucht, so ein bisschen, sagen wir mal, eine gewisse theologische Grundlage zu legen. Es ist ein bisschen schwierig, weil bei Engel einfach, du könntest rein theoretisch, was weiß ich, ein paar Sessions nehmen, ein paar Stunden nehmen, um einfach wirklich eine biblische Grundlage zu schaffen. Einfach nur wirklich, um aufzuzeigen, was Engel machen, wie Engel aussehen, wo sie herkommen und genau, was ihre Aufgabe ist und all diese Sachen. Und in den nächsten Sessions werde ich versuchen, auf jeden Fall da immer ein bisschen mehr reinzugehen, was Engel betrifft. Hebräer 1 ist ein gigantisches Kapitel. Hebräer 1, wenn du Hebräer 1 liest, ist das eins der Kapitel, wo Jesu Göttlichkeit offenbart wird und gleichzeitig aber auch unheimlich viel über die Engel geschrieben wird beziehungsweise offenbart wird. Und deswegen, hey, lest euch Hebräer 1 durch und dann könnt ihr nächste Woche selber predigen. Spaß. Hebräer 1 öffnet uns einfach unheimlich die Augen. Also was ich mit Hebräer 1 mache oder gemacht habe, ist nicht einmal durchgelesen, sondern ich habe das gelesen, weil du einfach immer mehr herausfiltern kannst, heraussehen kannst, wie die Göttlichkeit Jesu eigentlich offenbart wird, beziehungsweise einfach auch die Engel offenbart werden. Und ich weiß nicht, ob ihr von einem vierjährigen Jungen gehört habt, der beim Abendessen von seinen Eltern gefragt wurde, beziehungsweise ihm mitgeteilt wurde, er soll doch bitte für das Essen danken. Und was er gemacht hat, er hat angefangen, für das Essen zu danken und er hat gesagt, hey, lieber Gott, ich danke dir für die Spaghetti und ich danke dir für die Soße und ich danke dir für das Fleisch. Und auf einmal gab es eine längere Pause und die Mutter schaut ihn an und sagt, was ist los? Sagt er, ja Mama, wenn ich für den Spinat danke, dann weiß doch Gott, dass ich lüge. Ich finde es erstaunlich, wie gewisse Dinge einfach in Kinder schon hineingelegt ist und wie Kinder eigentlich so ein gewisses Bewusstsein haben für so viele Sachen, einfach auch geistliche Dinge. Und wir Erwachsene oder mit der Zeit, wo du auch immer lebst, aber einfach so gewisse Sachen, gewisse Strukturen verlieren beziehungsweise einfach auch vielleicht auch ja vernachlässigen. Und ich glaube, das eins der Dinge ist unter anderem auch der geistliche Bereich. Und dass wir den geistlichen Bereich verstehen, dass wir verstehen, wie der geistliche Bereich funktioniert. Und der geistliche Bereich funktioniert ziemlich stark einfach durch und über Engel. Und Gott hat es so gemacht. Und schaut mal, wir wissen, Hebräer 1,14 haben wir letzte Woche schon gelesen, ist, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Und letzte Woche habe ich schon gesagt, hey, ich habe keine Bibelstelle gefunden, ich habe keinen Hinweis in der Bibel gefunden, dass Engel für Ungläubige ebenso tätig sind, sondern Engel sind dafür tätig, für uns Gläubige, um den Dienst der Heiligen, um uns darin zu unterstützen. Und das heißt, dass wir dieses Potenzial haben. Wir haben eine unsichtbare Armee zur Verfügung, die nach dem Bedarf ausgesandt werden, um das Werk des Herrn zu vollbringen. Und heute will ich darüber sprechen, wie werden Engel in unserem Leben freigesetzt, ihren Dienst auszuführen. Und da gibt es diese eine tolle Bibelstelle und es ist einfach, wenn du dieses Ganze drumherum siehst, wie Jesus, und das ist die Geschichte von Jesus und Nathanael, wo Jesus Nathanael beruft, beziehungsweise Nathanael die Augen öffnet, weil Nathanael ist unter dem Feigenbaum und was macht er unter dem Feigenbaum? Er hat wahrscheinlich sich gewisse Dinge überlegt, aber Jesus, obwohl er nicht vorhanden war, obwohl er nicht präsent war, obwohl er nicht gegenwärtig war, wusste, wo Nathanael ist. Und schaut mal in Johannes 1,45 steht, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten Jesu, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also das ist schon mal, das ist interessant irgendwie, okay, also entweder war es ein Spaßvogel oder Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Und das ist so krass. Siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn Gottes. Was du nicht eindeutig hier herauslesen kannst, ist, aber was Jesus hier gemacht hat, er hat diese ganze Szene benutzt, er hat die ganze Szene benutzt, um uns eine Offenbarung zu geben, aber was er benutzt hat, ist, er hat eigentlich die Überlegungen von Nathanael hat er benutzt. Weil was er gemacht hat, Jesus, ist, Jesus weiß nicht nur, wo wir uns befinden, Jesus weiß nicht nur, wo sich Nathanael befunden hat, obwohl er leibhaftig nicht gegenwärtig war, sondern Jesus kennt auch die Gedanken von Nathanael. Und wir wissen alle, dass diese Szene, das, was Jesus hier benutzt und sagt, okay, ihr werdet die Engel auf- und absteigen sehen auf dem Sohn Gottes. Was er damit benutzt, ist eigentlich aus Genesis 28. Wir kennen die Geschichte aus Genesis 28, wo Jakob geflohen ist vor seinem Bruder. Er kommt ihn nach Luz, beziehungsweise was er dann Bethel genannt hat, sonst korrigiert mich die Ise, Bethel genannt hat, und er hat dort geschlafen und in seinem Traum sah er eine Leiter zum Himmel aufsteigen und die Engel auf- und absteigen. Okay? So, was interessant ist, diese Szene nimmt Jesus. Wieso nimmt Jesus diese Szene? Und ich bin überzeugt davon, weil Nathanael unterm Feigenbaum über diese Sachen nachgedacht hat. Und er kommt zu ihm und sagt zu ihm, oh, schaut mal, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Wieso sagt er ihm das? Weil Nathanael unterm Feigenbaum wahrscheinlich über Jakob nachgedacht hat und Jakob bedeutet Betrüger. Betrüger. Und hier sagt er, hier ist Nathanael, oh, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael ist total baff und braucht nicht mehr und sagt, Rabbi, wahrhaftig bist du der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Warum? Weil nicht nur hat er gewusst, wo er sich befunden hat, sondern er hat sogar gewusst, über was er nachgedacht hat. Und das ist, was Jesus ist. Aber was Jesus dann macht, ist, hey, er sagt, du wirst die Engel, ihr werdet die Engel auf- und absteigen sehen, nicht was Jakob gesehen hat, sondern auf dem Sohn Gottes. Das heißt, dass die Engelsaktivität, eine Engelsaktivität ist eindeutig verbunden mit Jesus. Jesus, weil was sagt Jesus? Jesus sagt, ich bin die Leiter. Ohne mich gibt es kein Auf- und Absteigen der Engel. Jesus sagt, ich bin derjenige, auf dem die Engel auf- und absteigen. Das bedeutet, ohne mich keine Engelsaktivität. Ohne mich gibt es keine Engel, die die Himmel, beziehungsweise ich bin die Leiter, die den Himmel aufreißt, wo die Engel auf- und absteigen können, wo sie das Zeugnis vor Gott abgeben können und wo sie Segen freisetzen können auf der Erde. Und deswegen sagt Jesus, hey, wenn auf diesem Glauben hin werdet ihr sehen, wer an mich glaubt, wird sehen, dass Engel aktiviert werden in seinem Leben und für sein Leben. Und schau mal, das bedeutet, dass einfach unser Lippenbekenntnis an Jesus setzt automatisch Engel frei in unserem Leben. Was aber bedeutet ist, dass die Leiter Jesus, das heißt unser Zeugnis und unser Glaube an Jesus richtig ausgerichtet werden muss. Weil die Leiter kann nach verschiedenen Richtungen ausgerichtet werden. Du kannst deine Leiter auf deinen eigenen Segen ausrichten. Du kannst deine Leiter auf deine eigenen Segnungen ausrichten, auf dein persönliches Wohlergehen ausrichten. Oder du kannst deine Leiter ausrichten in diese Richtung. Was ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für uns? Weil die Sache, schaut mal, ich einfach ein krasser Bibelvers. Eigentlich kommt der bei mir hier später dran, aber ich nehme ihn jetzt. Schaut mal. Johannes 2, 23. Lasst uns das mal aufschlagen, weil das macht mich ein bisschen stutzig. Johannes 2, 23. Steht, hier geht Jesus nach Jerusalem. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Schaut mal, was hier steht. Hier steht, viele sahen Jesus wirken, viele sahen sogar die Zeichen, die Jesus getan hat. Und was sie hier sehen, Jesus sagt, hey, sie sahen meine Zeichen, viele glaubten, und schaut mal Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Ich finde es krass, weil unser Zeugnis ist ja so oft, hey, Jesus, wir müssen ja nur an dich glauben. Aber hier steht, viele glaubten an ihn und er vertraute sich ihnen nicht an. Was bedeutet, das Glauben ist nicht die einzige Voraussetzung, dass sich Jesus uns anvertraut, sondern was die Voraussetzung ist, ist auf jeden Fall Glauben, aber wie Nathanael dann später, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet, seine eigenen Entscheidungen, seine eigenen Wünsche, seinen eigenen Willen ihm unterzuordnen. Und wenn sowas passiert, dann wirst du eine Engelsaktivität über deinem eigenen Leben sehen, die du dir vielleicht hättest nicht vorstellen können. Und schaut mal, was kommt eigentlich mit dem, wenn unsere Leiter richtig ausgerichtet ist? Wenn die Leiter Jesus, wenn wir unseren Glauben mit Jesus richtig ausrichten, was ist es, was Gott uns eigentlich gibt? Und schaut mal, das ist eigentlich, auf was sich Jesus bezieht, ist im 1. Mose 28, Vers 13. Und siehe, der Herr stand über ihr, also über dieser Leiter, also über Jesus, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Das Erste, was passiert, wenn unsere Leiter, wenn wir Jesus, unseren Glauben richtig ausrichten, ist, du bekommst eine Verheißung auf deinem Leben. Eine Verheißung. Er sagt, ich gebe dir auf der Erde, was ich vom Himmel aus versprochen habe. Die Sache ist nur die, wenn unsere Leiter auf Materielles ausgerichtet ist, wenn unsere Leiter auf Natürliches, nur hauptsächlich auf Natürliches ausgerichtet ist, wenn unsere Leiter auf uns ausgerichtet ist, auf unseren Willen, auf unsere Entscheidung, was wir gerne hätten, in welche Richtung wir gehen wollen, dann die Sache ist die, dann kann der Segen des Himmels nicht freigesetzt werden, weil unsere Leiter den Himmel über uns nicht aufmacht. Und wir hätten gerne Engel, die für uns wirken. Wir hätten gerne Engel, weil wir glauben ja an Jesus. Nur die Sache ist die, es gibt Leute, es gibt Entscheidungen. Jesus sagt, hey, viele glaubten hier an mich, aber ich vertraute mich ihnen nicht an. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eins der ersten Sachen ist, an Jesus zu glauben. Absolut, das ist die Voraussetzung. Aber ich glaube wirklich, um eine Welt zu verändern, ist wesentlich mehr notwendig, als einfach nur an Jesus zu glauben. Ich glaube, dass es einfach notwendig ist, sein Leben niederzulegen. Und das Erste ist, was Gott macht, wenn deine Leiter richtig ausgerichtet ist, ist, er gibt dir eine Verheißung. Eine Verheißung für dein Leben. Und das Zweite, was du benötigst, ist einfach Gottes Gegenwart. Das ist das Zweite, was Gott ihm versprochen hat. Gott wird mit ihm sein. Und aber um Gottes Gegenwart zu erfahren, um Gottes Gegenwart zu sehen, um Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart zu leben, benötigt es geistliche Sensibilität. Weil das Ding ist, er war da und Gott war da, Jakob war da, Aber Jakob war sowas von übermannt von seinen Emotionen, was er gerne gehabt hätte, was er gerne, er floh von seinem Bruder, er hatte nichts zu essen, er hatte möglicherweise, weiß man so, vielleicht hat er einen Rucksack dabei gehabt, einen coolen wie ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er irgendetwas dabei gehabt, die Bibel spricht nicht davon, aber was ich weiß ist, egal was er dabei hat, das hat nicht ausgereicht für die nächsten Wochen und Monate. Er war so übermannt von seinen Problemen, so übermannt von Versorgung, so übermannt von all diesen Sachen, dass er Gottes Gegenwart nicht gespürt hat. Obwohl Gott so manifest an diesem Ort war. Ich weiß es nicht, was es für ein Ort war. Möglicherweise war das damals, zur damaligen Zeit, der Ort der größten Gegenwart Gottes. Und trotzdem ist hier jemand, der von seinen Problemen und von seiner eigenen Vorstellung, seiner eigenen Ausrichtung sowas von übermannt war und beschäftigt war, dass er es nicht gesehen hat. Und die Sache ist die, dass wir können an Orte kommen, wo Gott die Himmel öffnet und wir können es total verpassen. Weil uns der Lobpreis nicht passt, weil uns nicht passt, was uns jemand gesagt hat und so weiter. Ich kenne es selber, dass du kommst an Orte, wo die Gegenwart Gottes sowas von gigantisch ist. Und dann bin ich am nächsten Tag an denselben Ort gekommen, die Gegenwart ist die gleiche da und auf einmal sagt mir jemand etwas, was mir nicht passt und dann, wie alles verschließt sich auf einmal. Und das Problem ist nicht der Ort, das Problem bin ich. Das Problem war nicht Luz, das Problem war Jakob. Und wir können sowas von, und das ist das Leben, dass wir von Natürlichkeit und all diesen Sachen, können wir sowas von in sowas von verstrickt sein, dass wir wirklich einfach Engel nicht mehr spüren, Engel nicht mehr sehen und so weiter. Aber auf der anderen Seite können wir sowas von geistlich sein, dass wir kein irdisches Gut sind. Was wiederum ebenso nicht richtig ist. Und das Nächste ist, schaut mal, er sagt, das Nächste, was er verspricht, ist Gottes Schutz, wenn die Leiter richtig ausgerichtet ist. Er sagt, wenn deine Erde richtig mit dem Himmel verbunden ist, dann befindest du dich automatisch im Willen Gottes. Wenn das, was du arbeitest, das, was du machst, das, was du auslebst, verbunden ist mit dem Himmel, dann bist du automatisch verbunden mit dem Willen Gottes und automatisch verbunden mit dem Schutz Gottes. Und das ist mal, ich weiß, wie manchmal schwierig das ist. Manchmal denkt man, hey, ich weiß es nicht. Vielleicht denkt ihr das nicht. Ich habe das früher gedacht, hey, Hauptsache du dienst Gott. Und wenn du Gott dienst, dann bist du schon automatisch da drin. Aber ich sage euch eins, ich kann sowas von verstrickt werden in Predigtvorbereitung, dass ich Gott vergesse. Ich kann sowas von verstrickt sein in diesem Druck, Bibel lesen zu müssen, dass ich Gott vergesse. Ich kann sowas von verstrickt sein, in Leuten zu dienen, Leuten sozusagen zu helfen, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen, dass ich selber Gott vergesse. Und nur weil du Gott dienst, bedeutet nicht, dass du Gottes Gegenwart, Gottes Schutz und Gott und ausgerichtet bist nach ihm. Du kannst so verstrickt sein ins Gebet. Du kannst so verstrickt sein in denkende Kriegsführung zu führen, an Orte zu gehen, dass du Gott vergisst. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich das sehe und weiß. Und manchmal denke ich mir, und deswegen, zum Beispiel hatte ich eine Phase, beziehungsweise vorletzten Monat, wo die Ise, glaube ich, 4 oder 6 Wochen hintereinander gepredigt hat. Und ich habe es nicht gemacht. Um einfach nur auch mal für mich zu schauen, hey, ist meine persönliche Beziehung mit Gott eigentlich aufgebaut, mein Bibelstudium, mein Bibellese und so weiter, mit meiner Arbeit, dass ich predige? Und ich muss zugeben, in vielerlei Hinsicht war es. Und weil dieser Zeitpunkt von Sonntag beziehungsweise von Workshop, von in der Mission predigen, einfach dieser zeitliche Druck nicht mehr da war, war es eine andere Überwindung, die Bibel zu studieren für mich. Was für mich eindeutig ist, okay, Herr, ich muss mich nach dir neu ausrichten. Ich muss hier Bereiche nach dir neu ausrichten. Und nach außen hin kann das auf jeden Fall aussehen, hey, guck mal, hey, er dient Gott, er ist im Wasser sich und all diese Sachen. Aber das Ding ist, das kann nach außen hin so toll aussehen und trotzdem, was innen ist, kann es einfach nicht richtig ausgerichtet sein. Und schaut mal, Nathanael war mit Sicherheit keine perfekte Person. Weil wir wissen ganz genau, also, ich weiß nicht, was Nathanael für eine Person war, und viele glauben, dass Bartholomä war der Apostel, war Nathanael. Okay, das ist das, was Kirchenlehrer glauben, ist, dass er dann wirklich einer der 12 Apostel dann geworden ist. Aber hey, in ihm war bestimmt Trug. Ich meine so, in jedem von uns ist irgendwo etwas, das noch verändert werden muss. Aber was er berührt hat, ist wirklich, hey, sein Innerstes, seine Gedanken und all diese Sachen. Und ihr kennt die Geschichte, wahrscheinlich eine der einfach vielleicht besten, coolsten Geschichten aus 2. Könige 6, wo Elisa mit seinem Diener da war, und hier hast du eine ganze Armee, die sie umzingelt hat. Und als der Diener des Mannes Gottes, Vers 15, 2. Könige 6, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt um Pferde und Kriegswagen, und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr, was wollen wir tun? Er aber sagte: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kam zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte: Schlag doch, also nicht öffne ihm, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Wieder geistliche Sensibilität. Geistliche Sensibilität ist einfach notwendig, um richtig ausgerichtet zu sein. Ich finde es so krass, dass hier ist eine Kriegsschar, und natürlich hast du als natürlicher Mensch Muffe. Manchmal, du wirst umgeben von einer ganzen Kriegsschar. Und, weißt du, mein so? Und bei allem Respekt, egal wie geistlich du bist. Und möglicherweise denkst oder wir denken, ah ja, hey, weißt du, mein so, ich wäre nicht so. I don't know. Das ist, wenn du vielleicht, keine Ahnung, in Syrien wärst und durch die IS hier umzingelt wärst. Ich weiß nicht, ob du das genauso sehen würdest wie Elisa oder wie Gehasi, was ein Diener war. Weil wenn ich das hier lese, dann würde ich denken, weißt du, so, okay, weißt du, so, Gott ist doch mit denen und so weiter. Aber deswegen versuche ich, solche Sachen immer hier auf das Hier und Jetzt und Heute zu vermitteln bzw. verbinden. Und meine Sache ist, hey, wenn eine ganze Kriegsschar, was ist heute so aktuell heutzutage? Weißt du, mein so, und Syrien ist natürlich das, was super aktuell ist. Und ich frage mich, hey, wenn ich in Syrien irgendwo auf einem Hügel oder irgendwo ein Häuschen hätte und eine ganze Kriegsschar von Terroristen um mich herum wäre, was wäre meine Reaktion? Und das ist etwas, wie wir sowas hier sehen müssen. Aber auf der anderen Seite finde ich das sowas für ein gigantisch, dass trotzdem das Übernatürliche das Natürliche überwiegt, wenn die Leiter richtig ausgerichtet ist. Und hier sehen wir, dass es wirklich überwiegt hat. Und das Nächste und das Vierte, was wir sehen, ist, dass Gott, wenn unsere Leiter richtig ausgerichtet ist, ist Gottes Versorgung. Gottes Versorgung. Gott sagt zu Jakob: Hey, ich werde definitiv alles versorgen. Und ihr kennt die Geschichte aus 1. Könige 19, das ist mit Elia, Vers 7 und 8. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Halleluja. Ich glaube, das war kein Döner. Auch wenn... Aber ich finde es sowas von krass, dass das geistliche, übernatürliche Speise kann dich sowas von nähren. Kann dich sowas von nähren, dass du nicht nur einen Tag davon zehrst, nicht nur zwei Tage davon zehrst, sondern 40 Tage davon zehrst. Und ihr kennt auch die Geschichte vielleicht von Simpson. Simpson hat mit einer Eselsbacke, hat er 1000 Philister geschlagen und hat einen großen Sieg für Israel errungen. Aber kurz danach lässt er diese Eselsbacke fallen, ist sowas von durstig, und dadurch, dass er sowas von durstig ist, verfällt er auch in Depression, so ähnlich wie Elia, und sagt: Ich sterbe. Weißt du, ich meine so, ich sterbe. Und wir sterben. Weißt du, großer Sieg errungen Und das ist oft, was du einfach auch bei geistlichen Leitern siehst, beziehungsweise in geistlichen Kämpfen, dass du große Siege errungen und aber kurz danach in den tiefen Tiefen oft da, die viele einfach, ja, ein bisschen, anyways. Und er sagt, ich sterbe. Und Gott öffnet einen Felsen und er trinkt aus einer Quelle und die Bibel sagt, dass er weitere 20 Jahre über Israel gerichtet hat. Hier siehst du eine Speise, die Elia 40 Tage laufen lassen hat. Weißt du, ich meine so, wie die Kenianer beim Marathon. Einfach, die laufen einfach nur. Weißt du, ich meine so, wie wenn sie nichts brauchen. Weißt du, die laufen und laufen und laufen und laufen. Oder wie die, kennt ihr die Hasen von Duracell? Die laufen und laufen und laufen und laufen. Weißt du, ich meine so, Duracell ist so ein Beispiel für die himmlische, für diese Engelspeise. Aber diese Quelle, die Simson, aus der Simson getrunken hat, kurz davor will er eigentlich sterben. Und als er davon getrunken hat, hat ihm Kraft gegeben für weitere 20 Jahre. Und ich finde das so krass, das ist Gottes Versorgung, aber ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, einfach, dass die Leiter einfach richtig ausgerichtet ist. Wie bekommen wir einfach diese Leiter so richtig ausgerichtet? Wie bekommen wir eine Leiter richtig ausgerichtet? Wie ist Jesus in unserem Leben richtig ausgerichtet, dass wir Engel sehen, auf- und absteigen, auf dieser Leiter zum Dienst für uns? Und das Erste, was ich einfach glaube, ist, dass, weil Engel damit 1:1 verbunden sind, Engel sind 1:1 damit verbunden, einfach mit Jesus, okay? Und sie sind damit verbunden, Gottes Wort zu tun. Gottes Wort ernst nehmen. Das heißt, Psalm 103, das haben wir auch letzte Woche gehabt, Vers 19 und 1 bis 21. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscher, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Das erste ist, das Wort Gottes ernst nehmen. Ich glaube, dass das eins der Dinge ist, wie die Furcht des Herrn in unserem Leben ist. Die Furcht des Herrn ist in unserem Leben, wenn wir an dieses Wort glauben. Dieses Wort glauben und dieses Wort umsetzen. Und wenn wir an dieses Wort glauben, dieses Wort umsetzen, was wir sehen werden, ist einfach Himmelsaktivität. 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 Jesus hat Satan mit dem Wort geantwortet. Das zweite ist, Glaube und Beziehung mit dem Sohn Gottes. Schaut mal, von vorhin. Er sagt, viele glaubten an ihn, an nicht jedem offenbarte er sich. Manche Sachen sind von Jesus einfach sehr kostbar. Manche Sachen sind einfach sehr kostbar. Auch wenn Jesus sie uns geben möchte, kann er sie uns nicht geben, weil sie einfach zu kostbar sind. Manchmal gehen wir einfach wie bei uns, ich weiß nicht, ist das auch ein deutsches Wort, nonchalant? Nee, das ist ein französisches, das wir benutzen oder irgendwie so. Gehen wir einfach zu, manchmal einfach zu, wie sagt man, zu locker mit gemeinen Sachen um. Manchmal, und ich muss sagen, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, der mit meinen Sachen einfach zu locker umgeht. Vor allem, wenn ich merke, hey, es läuft. Weißt, es läuft. Sogar in geistlicher Kampfführung, wenn ich in Nation bin und ich merke, hey, es läuft. Weißt du, dass ich dann eigentlich tendiere, zu locker zu werden. Bis mir Gott irgendwann mal gezeigt hat, dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Sondern mit den Leuten, die hier beten. Und seitdem bin ich einfach nur dankbar, dass ich den leichtesten Job hier habe. Wirklich. Wenn ich in Nation bin, für gewisse Orte bete und so weiter, ich weiß ganz genau, weißt du, ich mache einfach nur das, aber ich weiß hier, die Leute, die hier beten, das ist das, was mein Schutz ist, das ist das, was eigentlich sozusagen die Triebkraft ist. Ich darf einfach nur hier das Rohr sein und habe einfach die beste Zeit dort. Und bin einfach nur Gott dankbar, solange das so ist. Ich meine so, weil ich habe es auch schon erlebt, dass ich hier zurückgeblieben bin und diese geht weiter. Und ich muss sagen, vor Ort zu sein ist einfacher, wie hier zu sein. Aber vor Ort zu sein ist manchmal auch ein bisschen, die Gefahr ist auch ein bisschen größer, weil du denkst, hey, es läuft, weißt du, alles voll locker, weißt du, und dann, dass du ein bisschen zu nah an Fettnäpfchen herantreten kannst. Das Nächste ist einfach Anbetung. Vers 16, schaut mal, im Genesis 28. Da wachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Anbetung ist nicht etwas, was wir sonntags hier zusammen machen, indem wir Lieder singen. Anbetung ist etwas, wo ich jeden Morgen sage, Herr, sei mein Hirte. Du bist mein Hirte. Du bist mein Hirte, was bedeutet, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und es ist immer eins von den härtesten Sachen, finde ich, zu sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Weil mein Wille ist echt stark. Und ich habe Pläne, ich habe Träume, ich habe Visionen, ich habe, weiß ich mal so, mein Wille ist echt stark. Und zu sagen, hey, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Oder zu sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Zu sagen, das Wort des Herrn ist die Leuchte auf meinem Weg. Zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Gottes Hand beschützte mich und errettete mich von meinen Feinden. Zu sehen, wenn ich morgens aufwache, ihn anzubeten. Wenn ich tagsüber Fahrrad fahre, wenn ich herumlaufe, ihn anzubeten. Einfach seine Majestät, einfach in meinem Sinn zu behalten. Einfach über ihn nachzudenken und all diese Sachen. Ohne, dass ich so geistlich werde, dass ich keinen irdischen Wert habe. Sondern einfach ihn anzubeten. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Anbetung ist zu sagen, Herr, ich habe Pläne, aber was sind deine Pläne? Und das Vierte ist, und was Jakob gemacht hat, ist Hingabe, Weihe und Gelübde. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab. Und das Gelübde von Jakob, wir kennen es alles. Er hat gesagt, egal was du mir gibst, ich werde es verzehnten. Ich glaube, das sind Dinge, wie die Leiter bei uns richtig ausgerichtet ist. Ich glaube, das sind Dinge, wie wir himmlische Aktivität sehen in und über unserem Leben. Wie wir sehen, dass nicht nur, dass wir an Jesus glauben, sondern dass sich Jesus uns anvertraut. Ich glaube, dass wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dass es einfach, was heißt es? Das bedeutet, dass wir sagen, okay, Herr, hey, benütz mich. Herr, ich glaube, was da drin steht. Herr, ich will das wirklich machen, was da drin steht. Und ich weiß, dass es so viele Zeiten gibt, die hart sind und so weiter. Es gibt Zeiten, die schwierig sind. Es gibt Zeiten, wo Versuchungen da sind. Es gibt all diese Zeiten. Aber trotzdem hier festzuhalten an diesem Wort und zu sagen, egal was ich bei anderen sehe, egal was andere machen, ich bleibe an diesem Wort. Ich bleibe bei diesem Wort hängen, weil sie sind Täter seines Wortes. Sie sind Täter seines, weil ich finde es so krass, dass Elisa so ausgerichtet war, dass sogar auf sein Gebet hin die ganze Armee mit Blindheit geschlagen wurde. Ich glaube, dass Gott einfach große Pläne hat. Ich glaube, dass die Beziehung mit Jesus einfach wichtig ist. Und zurzeit ist das möglicherweise einfach auch mein Thema. Einfach, ich will diese konstante Beziehung zu Jesus. Ja, ich glaube an Jesus. Ja, ich bete. Ja, ich lese die Bibel und so weiter. Aber da dass Jesus wirklich vordringt durch meine Pläne, vordringt einfach durch meine Gefühle, vordringt einfach durch meine Vorstellung, vordringt. Weißt du, das ist so, komm Jesus. Und das Nächste, einfach diese Anbetung. In jedem Moment. Und manchmal schickt Gott Träume, die dich daran erinnern. Ich hatte vorletzte Nacht hatte ich einen Traum. Oh boy, ich habe danach angebetet. Ich habe einen Traum gehabt. In dem Traum war ich im Schwimmbad. Und das ist sowas von ungewöhnlich, weil ich gehe nicht ins Schwimmbad. Ich finde das eklig. Okay, in Schwimmbad rein, in ein Becken, wo Tausende und Hunderte und was weiß ich von Menschen behaarte und nicht geduschte und was weiß ich alles da drin. Genau, das ist so meine Vorstellung, wie ich darüber nachdenke. Okay, ihr vielleicht nicht, aber das ist meine Vorstellung. Deswegen, ich gehe nicht in Pools rein. Okay, und Und dann denke ich noch darüber nach. Ich weiß, dass die Jugendlichen wahrscheinlich so sind, wie ich es mal war. Und wieso auf Toilette gehen, wenn es hier so groß ist? Und deswegen, ich gehe nicht in Pools. Das einzige Mal, wo ich im Urlaub in einem Pool war, ist direkt, nachdem der Pool gereinigt wurde, am frühen Morgen. Weil der Benaftali wollte, dass ich sozusagen, wie viele Bahnen kann ich tauchen im Pool, okay? Und da war ich drin, aber er wurde gereinigt davor. Und nachdem ich drin war, wollte ich allen anderen sagen, hey, geht nicht rein, ich war schon drin, weißt du, Alter? Naja, anyways. Und ich habe diesen Traum gehabt, dass ich im Pool war. Ich weiß nicht, keine Ahnung, anyways. Auf jeden Fall im Pool. Und der Benaftali ist wie im Urlaub in den Pool reingesprungen und der Benaftali ist nicht mehr hochgekommen. Und ich bin nicht runtergekommen. Und das war, kennt ihr das, wenn du was willst im Traum und es geht nicht, du kriegst es nicht hin. Das ist eins der ekligsten Gefühle schlechthin. Und das ist im Geist, wie es ist, wenn du an Jesus glaubst, wenn wir an Jesus glauben, er sich uns nicht anvertraut. Wir beten, aber keine Engelsaktivität da ist. Und das ist so ekliges Gefühl. Und das hatte ich in diesem Traum, dieses so ekliges Gefühl. Mein Sohn ist da unten. Und er kommt nicht hoch und ich komme nicht runter. Und ich bin ein guter Taucher. Ich bin 3 Bahnen konnte ich ohne Luft. Das wollte ich nur gesagt haben. Ich bin nicht runtergekommen, er ist nicht hochgekommen. Und auf einmal trieb es ihn hoch und er war leblos. Und ich habe geklatscht, habe gebetet und auf einmal kam er und war da. Und ich bin aufgewacht. Danach kann ich nicht mehr schlafen, das ist unmöglich. Aber glaubt mir, ich habe angebetet, ich habe gedankt für meine Frau, habe ganz genau gehört, atmet die noch? Ich habe angebetet, ich habe gebetet für meinen Sohn, bin in sein Zimmer, habe gehört, bei ihm muss ich nicht in der Nähe sein, weil es langt schon, wenn ich im Flur bin, weil sein Schnarchen ist so laut, weißt du, ich meine so, genau, da muss ich nicht mal weit reingehen, aber ich habe angebetet. Ich konnte nicht schlafen, habe gedacht, Gott, für was bin ich alles dankbar? Und dann habe ich angebetet für meine Geschwister, dass sie Jesus noch immer nachfolgen. Dann habe ich angebetet für Leute, die hier hineinkommen und die Schwierigkeiten auch erleben und sehen, weil wir nicht perfekt sind und trotzdem da bleiben. Und ich habe angebetet, weil ich gemerkt habe, und Gott muss einfach mal nur einen Traum schicken, der dich sowas von auffüllt. Und da war es mir sowas bewusst, habe ich Gott, ey, ich will nicht so jemand sein und trotzdem habe ich die Tendenz, so jemand zu sein, an dich zu glauben, aber trotzdem bin ich sowas von beschäftigt, dass du dich mir nicht anvertrauen kannst. Aber ich weiß, wenn du dich mir hier nicht anvertrauen kannst, was dann passiert ist, meine Leiter ist nicht ausgerichtet, somit habe ich keine Engelsaktivität und dann ist es dieses Gefühl da. Vielleicht liegt ihm natürlich, weil ich so beschäftigt bin und so geistlich mich fühle und so weiter. Aber was eigentlich ist, ist es wie in diesem Traum, dass ich, obwohl ich tauchen kann, kann ich nicht tauchen. Obwohl ich rennen kann, obwohl ich schreien kann, kann ich nicht schreien. Kennt ihr das? Im Traum? Wow. Kennt ihr diesen Traum? No, das sind so komische Träume. Wie heißt dieser Film? Inception oder sowas. Habt ihr den? Kennt ihr den? Das ist so voll. Im Traum gehst du in einen weiteren Traum rein. Und dann in einen weiteren Traum, bis du irgendwann mal nicht mehr rauskommst. Okay, ja, voll crazy. Aber mit Leonardo DiCaprio. Okay, also auf jeden Fall, diese Träume hatte ich auch als Kind und die waren ebenso, sowas von krass. Und ich glaube, dass es einfach auch ebenso geistliche Prinzipien sind, beziehungsweise uns manchmal auch einen geistlichen Raum offenbaren. Und zwar in dem Traum ist es so, dass ich, kennt ihr das? Du schläfst, du willst wach werden und es ist ein Kampf und du willst wach werden. Und irgendwie hast du es geschafft, wach zu werden im Traum. Und dann gehst du, und ich kann mich erinnern an einen speziellen Traum, und ich gehe in die Küche und will meiner Mutter erzählen, die gerade Kartoffeln schält, will ihr erzählen, boah, wie schwierig das war, wach zu werden. Und ich merke, ich bin noch immer in einem Traum. Und ich denke, komme ich hier jemals raus? Und das ist manchmal unser geistlicher Raum, dass wir denken, okay, jetzt machen wir das und so weiter und jetzt sind wir frei und auf einmal bewegen wir uns und denken wir, aber eigentlich was, sind wir noch immer irgendwo tief drin. Wo wir an Jesus glauben, wo wir glauben, es läuft doch eigentlich ganz gut, aber eigentlich, was wir machen ist, eigentlich sind wir noch nicht haben wir uns noch nicht freigelegt von diesen Sachen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach, dass einerseits auf jeden Fall, absolut, das ist das Erste, an Jesus zu glauben, weil er ist die Leiter. In dem Augenblick, wenn du an Jesus glaubst, bekommst du eine Leiter. Halleluja. Ist doch cool, oder? So. Aber das Nächste ist, die Leiter muss richtig ausgerichtet sein. Unser irdisches Leben muss richtig ausgerichtet sein mit dem geistlichen Raum. Und weil wenn das so ausgerichtet ist, dann öffnen sich die Himmel über uns. Dann öffnen sich die Himmel über uns und Engel können auf- und absteigen. Das ist das Werk der Engel. Wir haben Engel, wir haben eine ganze Armee, die uns zur Verfügung steht. Aber diese Engel können nicht tätig sein, wenn die Leiter nicht richtig ausgerichtet ist, damit sie auch wirklich ihr Werk vollbringen. Weißt du, an manchen Orten, die ich gesehen habe, ist, dass da zum Teil Engel da sind. Junger Fisch, rein theoretisch, also ich weiß, funktioniert natürlich im Geist nicht so, aber einfach um mir das Bild zu zeigen, habe ich Engel gesehen, die waren sowas von lange untätig, dass sie langes, weißes Haar hatten und dass sogar ihre Augenbrauen so lang waren, dass sie ihre Augen verdeckt haben. Weißt du, so lang standen die da untätig da, weil es der Leib Christi einfach nicht geschafft hat, sie zu aktivieren. Und ich spreche hier vom Leib, nicht von einzelnen Personen. Und das ist das, auf was Gott wartet. Er wartet einfach auf den Leib, er wartet einfach auf Leute, er wartet auf Christen, die Leiter richtig ausrichten. Nicht die ihre eigenen Wünsche beten, sondern wirklich sagen, okay, Herr, wir wollen gemeinsam einfach unsere Leiter, die wir haben, richtig ausgerichtet haben, damit die Engel hier in dieser Stadt, in unserer Region, in unserer Nation, in über unserem Leben, in unserer Familie auf- und absteigen und der Segen freigesetzt wird. Und das Erste ist, einfach dieses Wort Gottes wahrnehmen. Das Wort Gottes ernst nehmen. Das Zweite ist, einfach die Beziehung mit Jesus zu haben. Das Dritte ist, anbeten. Anbeten. Anbetung ist Dankbarkeit. Anbetung ist zu sagen, wer er ist in unserem Leben. Und das Nächste ist Hingabe, Weihe und Gelübde. Was machen wir für ihn?